Wir erinnern uns an die WM 2006 in Deutschland. Heute, 18 Jahre später, gibt es wieder ein Handturnier in Deutschland. Die Europameisterschaft.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
In dieser Folge geht es um Leistungsdruck im Profisport. Wir haben uns die Frage gestellt, wie Profifußballer diesen enormen Druck aushalten, der auf ihren Schultern lastet. Dazu haben Sascha Sievers und ich, Tim und Wrede, uns zusammen an einen Tisch gesetzt und uns Gäste dazu geholt. Der HSV-Sportpsychologe Frank Weiland, der ehemalige VfB Lübeck-Trainer Lukas Pfeiffer und der Ex-Profi von Holstein Kiel und aktueller Co-Trainer von Weiche Flensburg, Patrick Herrmann. Das ganze Gespräch haben wir im Mai im Zuge eines Leser-Events aufgezeichnet. Dieses Thema haben wir dafür ausgewählt, weil Patrick Herrmann in seinem Buch von Phasen seiner Karriere schreibt, in denen der Druck besonders hoch war. Und der HSV-Sportpsychologe Frank Weiland konnte direkt darauf eingehen. Besonders spannend fand ich auch, was Lukas Pfeiffer über seine Entlassung im Dezember beim VfB Lübeck verraten hat. Aber hört selbst.
Herzlich willkommen im Uwe Seeler Fußballpark in dieser wunderbaren exklusiven Runde zu unserem EM-Podcast EM 2024, die Suche nach dem Sommermärchen. Neben mir am anderen Ende des Tisches Sascha Sievers. Mein Name ist Tilman Wrede. Wir moderieren das Ganze und führen euch heute durch den Abend.
Ja, und bevor wir einsteigen, wollen wir unsere Gäste zunächst einmal kennenlernen. Eingeladen haben wir Lukas Pfeiffer. Der 33-Jährige hat eine Pilotenausbildung bei der Lufthansa abgebrochen, um stattdessen im Profifußball zu arbeiten. Er hat Sportwissenschaften in Köln studiert, für den DFB gearbeitet und seine ersten Schritte als Trainer im Profifußball beim VfB Lübeck gemacht. Mit den Grün-Weißen ist er in die dritte Liga aufgestiegen und hat im vergangenen Winter auch die Schattenseiten dieses Geschäfts erlebt. Wie er mit dem Druck im Abstiegskampf und der Enttäuschung nach seiner Beurlaubung im Dezember umgegangen ist, wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Lukas Pfeiffer.
Moin, moin.
Hallo. Zu seiner Rechten sehen wir Frank Weiland. Er hat einen Master in Psychologie und einen in Sportpsychologie. Aktuell ist er Sportpsychologe beim HSV, von den Jugendmannschaften bis hin zur Profimannschaft. Was genau eigentlich Leistungsdruck ist, ob er auch positiv wirken kann und wie man am besten damit umgeht, aber auch, warum es inzwischen ein anderes Bewusstsein für mentale Gesundheit gibt, erzählt er uns. Frank Weiland, herzlich willkommen.
Ja, und dann freuen wir uns, dass wir einen echten Fußballgott bei uns haben, der seine Karriere inzwischen beendet hat. Ex-Holstein-Spieler Patrick Herrmann wollte als Kind schon Profifußballer werden. Er wird berichten, wie er sich diesen Traum erfüllt hat. Der 36-Jährige hat zwar nie im Abstiegskampf so wirklich gesteckt, aber er wird uns dazu erklären, wie es sich mit dem Druck verhält, wenn man oben mitspielt. Er wird aber nicht nur über Leistungsdruck sprechen, sondern auch davon berichten, welche unterschiedlichen Formen es von Druck gibt in seiner Karriere, aber auch von seinen Erfahrungen und im besten Fall, wie wir vielleicht in Zukunft mit Kindern und Jugendlichen, die auch Profi werden wollen, umgehen können. Bei uns ist Patrick Herrmann. Ja, und bevor es um Leistungsdruck im Profifußball geht, wie sieht es eigentlich mit dir aus, Tilman? Wir wollen hier heute einen Podcast machen, eine Sendung mit Zuschauern. Da ist eine gewisse Erwartungshaltung natürlich an uns geknüpft. Wie sehr spürst du gerade Druck?
Hier oben. Den Druck spüre ich auf jeden Fall. Die Erwartungshaltung ist groß. Ich freue mich, dass so viele Gäste da sind. Ja, gestern war ich sehr aufgeregt. Da war mein Drucklevel wahrscheinlich sehr hoch. Ich habe gut geschlafen. Heute Morgen war es dann sehr viel Vorfreude. In den letzten 2 Stunden, würde ich sagen, wurde ich dann aber doch sehr hibbelig und sehr angespannt und freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich denke, in erster Linie sollte man positiv denken. Es gibt vielleicht Strategien, die jeder persönlich entwickelt. Meine Strategie ist zumindest, dass das Leben uns nur vor Herausforderungen stellt, die wir auch meistern können. Als solche, denke ich, kann man ganz gut, mit so einer Strategie kann man möglicherweise ganz gut durchs Leben kommen und das versuche ich auch hier heute. Von daher bin ich inzwischen entspannt.
Finde ich gut. So versuchen wir es. So starten wir mal rein. Und damit würde ich auch die erste Frage direkt an unseren Sportpsychologen stellen. Wenn ich an Druck denke, ich habe es gerade schon gesagt, dann verspüre ich auch meistens Anspannung, sowohl im beruflichen, im privaten als auch auf dem Fußballplatz. Und ja, bei großen Dingen, so wie heute, merke ich auch viel Druck. Ich muss irgendwie anders performen, Daher einfach mal meine große Eingangsfrage. Was genau ist eigentlich Druck?
Ja, gute Frage, Tilman, danke. Ich glaube, du hast die wesentlichen Parameter und Einflussfaktoren schon genannt. Du hast das Wort Erwartungshaltung verwandt. Du hast das Wort Performance verwandt. Du hast so etwas wie Anspannung erwähnt. Und all das zusammen ergibt häufig so das, was wir als Druck bezeichnen. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, vielleicht von außen. Vielleicht sagt der Papa dem kleinen Jungen, heute ist ein besonderes Spiel, heute ist es wichtig, dass du 3 Tore schießt. Vielleicht ist es so, dass das der Fußballtrainer tut. Vielleicht ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe mein erstes Date und möchte in irgendeiner Form diese wunderbare Frau, die sich jetzt also auf ein einmaliges Date eingelassen hat, überzeugen von mir. Und hoffentlich habe ich den richtigen Film ausgesucht und hoffentlich mag sie süßes und nicht salziges Popcorn lieber, beispielsweise. Es geht um Entscheidungen, es geht um Erwartungen, es geht um das, was im Kopf passiert. Druck ist nichts, was man von außen, sagen wir mal, einpflanzen kann, sondern es ist das, was passiert im Kopf. Wenn ich mir überlege, wie wichtig sind mir die Erwartungshaltung von anderen, was habe ich selbst für eine Erwartungshaltung? Und wenn diese Herausforderung, vor der ich stehe, größer erscheint als die Ressourcen oder Möglichkeiten, die ich habe, damit umzugehen. Und wenn das dauerhaft der Fall ist, dann empfinde ich so etwas, was vielleicht sich als Anspannung ausdrückt oder als ein Gefühl des Müssen zu müssen. Und immer dann, wenn das Gefühl da ist, ich muss, dann ist es das, was Menschen häufig als Druck bezeichnen.
Und gibt es da auch einen Unterschied, was so positive und negative Ereignisse angeht? Also du hast gerade von einem Date gesprochen. Das ist im ersten Moment jetzt vielleicht etwas, worauf ich mich freue. Mhm. Aber es gibt ja auch Situationen, die vielleicht nicht ganz so positiv sind. Macht das einen Unterschied?
Ich denke, immer dann, wenn wir unterfordert sind und nicht diese Anspannung haben, dann wirken wir fast etwas gelangweilt. Immer dann, wenn wir überfordert sind und auch überpacen manchmal, wie man so schön sagt, oder wie es auch in der Jugendsprache heißt, wenn also vielleicht der Herzschlag und generell auch so unser Gefühl, dass die Hände etwas schwitzig werden, wenn das passiert und wir überfordert scheinen und nicht, wie gesagt, die Mittel in der Hand haben, um die Herausforderungen zu lösen, dann sind das Situationen, wo ich für mich entscheiden kann, wie geht's weiter. Entweder komme ich in so eine Spirale rein, wo ich mich auch mit meinem Selbstgespräch in eine Situation bringe, ich muss jetzt, oh Gott, was, wenn ich das jetzt vermassel und was passiert dann? Und ich katastrophisiere in meinen Gedanken schon die düsterste Zukunft hinaus, dann wird es in der Regel nicht besser, dann komme ich in so einen Teufelskreis hinein. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin unterfordert oder die Situation ist für mich leicht zu handeln, dann neige ich auch dazu, etwas vielleicht nachlässig zu werden und sie zu unterschätzen und dementsprechend auch zu wenig zu investieren. Deswegen brauchen wir so diesen Sweet Spot, genau diesen schmalen Grat an genau richtige Ressourcen in der Hand zu haben, genau richtige Möglichkeiten zu haben, um die Herausforderungen zu lösen. Dann ist es, glaube ich, für die meisten Menschen so, dass sie gut zurechtkommen. Und die Situation, die du jetzt vielleicht meinst, also so herausfordernde Situationen, Paniksituationen geradezu, da ist es ja ohnehin häufig so, dass wir in so eine Art Autopilot schalten. Also Druck ist ja eher etwas, worüber wir aktiv nachdenken. Ich muss jetzt. Und das ist in der Regel nicht der Fall, wenn es um Leib und Leben geht und wir ganz schnell irgendwas entscheiden müssen oder ganz schnell intuitiv handeln, um wegzulaufen oder um jemandem zu helfen, der in Not ist. Dann übernimmt zum Glück auch in uns intuitiv häufig auch so eine Art Notfallmodus.
Du hast eben ein gutes Stichwort gegeben mit Erwartungshaltung, wie ich finde. Und um Lukas Pfeiffer ein bisschen näher kennenzulernen, würde ich da mal ansetzen. Lukas, du bist in Lüneburg aufgewachsen, groß geworden, hast dort deine Schule beendet. Und mich würde interessieren, gab es eine gewisse Erwartungshaltung von zu Hause aus, die du gespürt hast in deiner Jugend?
Also von meinen Eltern aus kann ich das nicht behaupten, ironischerweise waren aber beide Lehrer oder Lehrerinnen, habe das in der Schule aber nie gespürt, also es war jetzt irgendwelche Noten oder Leistungen waren jetzt nicht eingefordert beziehungsweise vielleicht auch nicht geknüpft an ein Belohnungssystem jetzt wie Taschengeld beispielsweise, sondern es gab dann einfach eine ehrliche Wertschätzung. Die einzige Erwartungshaltung, an die ich mich jetzt so aus meiner Kindheit erinnere, ist die eigene in Bezug auf den Sport. Ich habe außerhalb der Schule gerne und viel Sport gemacht und es gab aber mit meinen Eltern die Vereinbarung, dass die Eintrittskarte für den Sport ein Musikinstrument ist. Und ist jetzt im Nachgang kann man sicherlich dankbar dafür sein, aber damals war das, fand ich das nicht so cool, dass ich dann erstmal nach der Schule so ein bisschen Klavier spielen muss. Und dadurch hat für mich dann der Sport aber eine riesen Bedeutung bekommen, weil das war dann meine Zeit. Also da habe ich nicht nur Spaß gehabt, sondern das war dann so wichtig, dass dann für mich persönlich auch Performance und Gewinn eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen habe ich dann auch, glaube ich, im Tennis und Fußball viele Wettkämpfe ausgetragen, mit und gegen Freunde. Und dadurch hat das einfach in mir selber eine riesen Erwartungshaltung ausgelöst.
Bevor wir über das Gewinnen und Verlieren noch mal ein bisschen detaillierter sprechen, würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen, dass du als junger Mensch eine Pilotenausbildung begonnen hast. Dieser Job, zumindest ist das mein Gefühl, geht mit einer großen Verantwortung her. Und Verantwortung bedeutet in irgendeiner Art und Weise auch immer einen gewissen Druck. Würdest du dich als jemand beschreiben, der viel Druck aushält? Hast du dir damals darüber Gedanken gemacht? Wie war das damals, als du Pilot wurdest?
Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mich so bezeichnen. Damals hat die Lufthansa mich ja auch ausgewählt mit dem Gedanken, dass ich das aushalten kann. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt die letzten 10, 11, 12 Jahre viel über das Thema Verantwortung gelernt habe. Kann das an einem Beispiel ganz konkret festmachen. Zu Beginn der Lufthansa ist eben viel Theorie. Man wälzt die Textbücher und geht dann auch noch erst in den Simulator, bevor man wirklich fliegt. Und dann kommt der Moment, wo man in so einer kleinen Passagiermaschine mit 4 Plätzen, mit einem Fluglehrer unterwegs ist, also ähnlich wie die Fahrschule eigentlich. Und es kommt der Tag, wo der Fluglehrer nicht mehr neben einem sitzt. Also wo man so einen sogenannten Solo-Flug macht, da bist du wirklich dann alleine unterwegs. Und im ersten Moment freut man sich, weil der Fluglehrer einem ja nicht nur hilft, sondern auch mal das ein oder andere Hindernis als Herausforderung gibt. Aber wenn du dann da oben alleine bist, dann merkst du, dass du alleine dafür verantwortlich bist, dass diese Maschine und du, dass ihr wieder heil landet. Du kannst nicht wie im Auto rechts ranfahren und sagen, ich kümmere mich mal kurz oder ich muss mal kurz ein bisschen durchschnaufen. Das geht da oben nicht. Und das war das erste Mal, wo ich mich wirklich sehr konkret daran erinnere, was Verantwortung für mich eigentlich bedeutet. Und ich habe daraus sehr, sehr viel mitgenommen, nicht nur für mein Privatleben, sondern ich glaube auch ganz, ganz viel als Trainer.
Trotzdem hast du irgendwann gemerkt, du hast nicht den Traum vom Fliegen, sondern den Traum vom Profifußball. Den hast du dir erfüllt und bist tatsächlich auch 2020 zum VfB Lübeck als Co-Trainer gekommen. Ein Jahr später wurdest du nach dem damaligen Drittliga-Abstieg zum Chefcoach befördert, mit dem Ziel, eine aufstiegsreife Mannschaft wieder zurückzuführen in den Profifußball. Eine hohe Erwartungshaltung, wie ich finde, ein hoher Druck. Hast du das damals auch so gesehen, dass das ein gewisser Druck war, der dir auf den Schultern lag, oder doch eher in erster Linie Freude verspürt, endlich im Profifußball auch zu zeigen, was du kannst?
Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich eigentlich nur eine riesen Vorfreude verspürt. Für mich war das ein großes Privileg, in Lübeck Cheftrainer zu werden. Ich habe das natürlich auch für mich persönlich als eine große Chance betrachtet, da wirklich Fuß zu fassen. Und der Druck kam dann, glaube ich, später erst dazu. Man fängt ja auch an mit einer Saisonvorbereitung, mit einer Planungsphase, wo es auch noch nicht um Punkte geht. Und deswegen blicke ich sehr, sehr gerne an die Anfangszeit zurück, wo es eher darum ging, so die ersten Schritte zu machen ohne Druck.
Euphorie natürlich, kann ich mir vorstellen. Man will endlich zeigen und darf auch endlich zeigen, was man kann als Trainer. Und startet natürlich in so eine Vorbereitung dann auch mit dem nötigen Energielevel. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Im zweiten Jahr habt ihr auch tatsächlich dann den Aufstieg unter dir geschafft. Du wurdest gefeiert, tatsächlich auf Händen getragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss allerdings auch sagen, es war zwischenzeitlich mal ein bisschen turbulent geworden. Wie hat sich diese Phase so auf dich ausgewirkt? Hast du da das erste Mal so ein Gefühl dafür entwickelt, gegebenenfalls, Mensch, hier wird eine ganze Menge von mir erwartet, hoffentlich geht das gut, hoffentlich werde ich dieser Erwartungshaltung gerecht, oder kam das erst später?
Also wahrgenommen habe ich das. Zu dem zweiten Jahr, wo wir aufgestiegen sind, muss man aber auch sagen, dass aus der Innenperspektive, also sprich Trainerteam-Mannschaft, gab es von Tag 1 eine absolute Überzeugung davon, dass wir das schaffen. Wir haben ja aus der Vorsaison schon ein gutes Dutzend Spiele mitgebracht, wo wir in Serie ungeschlagen waren und haben dann auch mit dem Saisonstart da nochmal eine ordentliche Portion Spiele draufgepackt. Und auch gerade so dieses Spiel gegen Rostock im DFB-Pokal, wo wir gewonnen haben, war dann, glaube ich, so das Letzte, was wir als Gruppe gebraucht haben, um diese Überzeugung zu spüren. Und das war dann am Ende auch egal, dass mal das ein oder andere Ergebnis vielleicht nicht gepasst hat. Wir wussten, dass wir, wenn wir den Fokus wieder auf uns richten, dass wir da rauskommen. Und deswegen waren eigentlich diese Störfeuer, so will ich es jetzt mal nennen, die man extern punktuell mal wahrgenommen hat, haben nicht das wiedergespiegelt, was wir innen gefühlt haben und auch ich als Trainer nicht gefühlt habe. Also wir hatten wirklich diese Überzeugung, dass das klappt.
Wir wissen alle im Profifußball, wie es so laufen kann. Ja, du wirst zunächst gefeiert und irgendwann gefeuert. Das bringt dieses Geschäft zwangsläufig leider Gottes mit sich. Nun würde mich interessieren, als junger Trainer in der damaligen Situation, War das ein Gedanke, den du mit dir getragen hast? Hast du solche Gedanken im Hinterkopf gehabt? Okay, ich lasse mal dieses auf die Schulter klopfen nicht zu sehr an mich ran, weil früher oder später könnte es auch in die andere Richtung gehen? Oder war das überhaupt gar kein Thema?
Die Schulterklopfer genießt man. Das ist auch, glaube ich, sehr menschlich und dafür hat man auch einfach viel harte Arbeit investiert, dass man in dem Moment das dann auch ein Stück weit genießt. Ich glaube, dass dann im zweiten Jahr einfach durch den anderen Rahmen, durch die Liga, durch viele Neuzugänge haben wir intern diese Überzeugung nicht mehr so in der Form gespürt wie im Jahr davor. Vielleicht auch, um dieses Wort Ressourcen nochmal aufzugreifen. Im Aufstiegsjahr hatten wir das Gefühl, wir haben die Ressourcen in der Hand. Wir bestimmen, ob wir unser Ziel erreichen oder nicht. Und das war dann einfach in der dritten Liga mit den ersten Ergebnissen, die eben nicht so funktioniert haben, hatten wir dieses Gefühl nicht. Und da nimmt man dann schon auch eine gewisse Form von Stress und Druck wahr. Das kanalisiert ja dann sicherlich jeder anders. Ich kann nur für mich sprechen, dass ich, bevor ich den Weg gegangen bin in den Profifußball, habe ich mir schon überlegt, es gibt diese romantische Vorstellung, dass ein Trainer 20 Jahre an einem Ort arbeitet, egal was die Tabelle sagt, dass das aber einfach nicht der übliche Weg ist. Und sicherlich habe ich damit gerechnet, dass es irgendwann mal so kommt. Man erwünscht sich das aber natürlich nicht.
Du sagst gerade schon, im Idealfall möglichst lange bei einem Verein als Trainer sein. Da würde ich jetzt von Frank, von dir als Sportpsychologe einmal wissen, wie sieht denn deine Arbeit in der Saisonvorbereitung aus? Ne, wenn die Saison vorbei ist, Ziel erreicht oder Ziel knapp gescheitert, wie sieht da deine Arbeit in der Vorbereitung aus? Wie arbeitest du mit den Sportlern, dass du irgendwie wieder Reset gedrückt wird im Kopf und die neue Saison wieder neu gestartet wird?
Ja, gute Frage. Also ich bin in der Regel für sehr viele Teams verantwortlich bei uns im Nachwuchs und dementsprechend bin ich nie so richtig nur an einem Team dran und begleite das über mehrere Tage oder sogar Wochen. Ich würde da jetzt aber eine Ausnahme machen, das waren die Frauen bei uns im letzten Jahr, also in der letzten vorherigen Saison. Da waren wir ja gerade gescheitert durch eine 0-4 Niederlage in Potsdam am Aufstieg in die zweite Liga und das war ein sehr ereignisreiches Spiel. Da gab es ein Gegentor aus 40 oder 45 Metern, dann gab es einen Kreuzbandriss unserer Innenverteidigerin kurz vor der Halbzeit. Dann gab es eine rote Karte mit Notbremse und der anschließende Freistoß wurde direkt in den Winkel verwandelt. Und am Ende verlieren wir 4-0 auf eine ganz seltsame Art und Weise. Und es fühlte sich so richtig falsch an. Und die ganze Saison war plötzlich in Frage gestellt. Ich glaube, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt ein Spiel verloren hatten in der Regionalliga mit den Frauen. Und da stellte sich natürlich schon die Frage, jetzt wieder angreifen, wie soll das gehen nach so einer Enttäuschung? Und dann habe ich das für sehr wichtig befunden, tatsächlich viel mit den Spielerinnen zu sprechen und zu fragen, so, was braucht ihr, was könnt ihr euch vorstellen, was jetzt hilfreich wäre. Und insgesamt haben wir einen richtig guten Plan ausgeheckt, nämlich tatsächlich nicht nur zu sagen, wir greifen jetzt wieder an, wir streifen das ab und stehen auf und sind so die geprügelten Hunde, die aber wieder aufstehen und sich nochmal erheben und sagen, wir probieren es nochmal, sondern tatsächlich nochmal sehr in die detaillierte Analyse zu gehen, was ist damals passiert und wie können wir das auch ein bisschen verarbeiten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, psychologisch, aber ich halte das für einen sehr wichtigen Prozess, tatsächlich mal zu schauen, wie konnte das passieren, wie viel Unglück war eigentlich dabei und wie wenig waren wir vielleicht selbst in der Situation am Drücker und konnten die Sachen selbst kontrollieren und es ist eher mit uns geschehen und was können wir tun, um immer wieder das Zepter des Handels in die Hand zu nehmen. Also diesen Begriff Kontrollverlust, den kennen wir ja alle irgendwie, auch das mögen wir Menschen gar nicht haben, wenn wir in so einem Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht sind und dann ist eben das Wichtigste, dass man sagt, okay, und ich kann es wieder kontrollieren oder ich kann wieder zupacken und es in die eigene Hand nehmen. Genau wie Lukas eben sagte, die Ressourcen in der eigenen Hand zu wähnen, das ist ja unsere größte Stärke, dann fühlen wir uns schon fast allmächtig und das gibt uns ja auch dieses Gefühl, diese Überzeugung von, ich kriege das hin. Und damit geht es dann auch mit der höheren Wahrscheinlichkeit, als wenn ich das Gefühl nicht hätte. Das ist ja das Paradoxe, ne? Das ist ja dann auch irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung manchmal. Und ich glaube deswegen, Saisonvorbereitung bedeutet auch Saisonnachbereitung. Und natürlich kommen neue Spieler, Spielerinnen dazu und andere haben den Verein verlassen. Aber die Identität der Mannschaft ist ja trotzdem, was ist in der letzten Saison passiert? Womit legen wir wieder los? Womit werden wir konfrontiert werden, auch medial? Und dann halte ich es für sehr wichtig, das einmal abzuschließen, einmal zu reflektieren. Und auch jeder Spieler, jede Spielerin, ich habe das auch bei anderen Vereinen erlebt, im Eishockey, im Handball oder im Hockey, dass man tatsächlich guckt, dass da vielleicht immer 3-4 Menschen dabei sind, die sagen, das steckt mir noch so in den Gliedern. Und dann kann man auch individuell sehr gut daran arbeiten, das hinter sich zu lassen. Und tatsächlich immer wieder auf dem Platz den Weg zu finden, dass man für sich sagt, ich konzentriere mich und fokussiere mich wieder auf das Hier und Jetzt. Ich bin hier auf dem Platz, ich habe hier eine Aufgabe und vor allen Dingen habe ich die Möglichkeit, jedes Mal wieder Kontrolle auszuüben. Und dann reichen manchmal kleine Dinge, dass ein Spieler im Mittelfeld beispielsweise, oder du kennst es aus deiner Position als Rechtsverteidiger, glaube ich, dass du sagst, der Innenverteidiger hat einen Ball, völlig ohne Druck läufst du hin, lässt mal einen Ball klatschen und drehst mal auf und bist plötzlich im Spiel, machst einen intensiven Lauf und fühlst dich lebendig und im Spiel drin. Und das gibt dir wieder ein Gefühl von, ich bin dabei. Und das ist viel besser, als an der Seitenlinie zu stehen und sich Gedanken zu machen. Ne? Hoffentlich nicht wieder so wie letztes Mal. Oder bei Robert Andrich war das ja gestern auch die Diskussion. Er kehrt nach Rom zurück, nach diesem Mittelfußbruch. Ne? Wie geht er wohl damit um? Und auch der wird einen richtig guten Weg gefunden haben, das nochmal für sich so zu verarbeiten. So, wie will ich da reingehen, nehme ich an. Ich weiß nicht welchen, aber wenn man sieht, wie das gestern lief, auch mit dem Tor am Ende, da passt natürlich alles zusammen. Dann scheint er das richtig gut gemacht zu haben. Und dann überschreibt man ja auch diese negative Erfahrung. Ne? Und dann ist man vielleicht sogar stärker, als wäre das Ganze niemals passiert. Stichwort Resilienz.
Dinge in der Hand zu haben, die Überzeugung zu haben, ich kann das, wir können das, hast du gehabt aufgrund des Aufstiegs. Und dann lief es in der dritten Liga zunächst auch ganz anständig an. Im Herbst haben sich aber so ein bisschen die Negativereignisse gemehrt, so will ich das mal sagen. Und damit wahrscheinlich auch die Stimmung und insgesamt auch dein Selbstvertrauen, so könnte ich mir vorstellen, hat ein bisschen vielleicht darunter gelitten. Sag uns doch mal, wie du mit diesen negativen Erlebnissen, die sich vermehrt dann auch auf dich persönlich die ausgewirkt haben. Wie hast du diese Dinge verarbeitet?
Also grundsätzlich glaube ich, dass für diesen ganzen Bereich VfB, also eigentlich alle eingeschlossen war, verlieren und oder andersrum nicht gewinnen, wir haben ja einfach auch viel Unentschieden gespielt, nicht gewinnen war einfach sehr ungewohnt. Und gerade in den ersten Malen, wo es dir passiert, klammerst du dich einfach auch daran, dass es wieder besser wird und dass du den Fokus aufs nächste Spiel legst. Und dann kriegt das Ganze aber einfach eine gewisse Dynamik, wo du das Gefühl hast, du kommst nicht mehr vor die Welle, sondern hinter der Welle. Also du bist eigentlich immer einen Schritt zu spät. Dann findet man natürlich auch genug Ausreden, woran es dann gelegen hat. Und das macht dann auch einfach was mit einem persönlich. Also ich als Trainer habe jetzt Gott sei Dank nicht an mir als Person und auch nicht an mir als Trainer gezweifelt. Und trotzdem kommt man immer wieder in so Gedankengänge, was kann ich vielleicht auch verändern, was kann ich bewirken, welche Dynamiken kann ich beeinflussen. Und ich finde, dass das ein ganz, ganz schmaler Grat ist, weil wenn wir von Überzeugung reden und ich habe in der Vorbereitung beispielsweise, ein Klassiker ist ein Spielsystem, ich trainiere das 6 Wochen ein, ich spiele damit 5, 6 Wochen und komme dann aber um die Ecke und sage, Jungs, wir müssen jetzt mal was anderes probieren, dann kann das entweder sich total positiv auswirken, weil es ein Impuls ist, es kann aber auch gleichzeitig bedeuten, das, was wir vorher gemacht haben, war eigentlich Käse, so wenn das jetzt unser besseres System ist. Und das sind so Gedankengänge, mit denen beschäftigt man sich als Trainer. Und das ist ganz, ganz schwierig, da die richtige Lösung zu finden, nicht nur für sich selber, sondern eigentlich für alle. Also die ganze Mannschaft steckt da ja mit drin. Und das war einfach eine der größten Herausforderungen aus dem Herbst.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja eine gewisse Vergangenheit, in der ich solche Dinge auch schon mal erlebt habe, als Amateurtrainer wohlgemerkt. Wie hat sich das auf dein Wohlbefinden und auch auf dein Privatleben gegebenenfalls ausgewirkt? Wir sagen ja immer, Job ist Job und Privatleben ist Privatleben, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch reinstrahlt.
Ja, bei mir ist es nicht so. Also es hat definitiv reingestrahlt. Um da die ganze Wahrheit zu wissen, müsste man wahrscheinlich meine Freundin fragen. Bin da jemand, der gerne Verantwortung übernimmt. Das Thema hatten wir ja auch schon und ich verwende dann alle Energie, die ich irgendwie finde, darauf, meinen Job zu machen. Bleib dann auch gerne noch mal länger im Büro und guck noch ein Spiel vom Gegner. Ob das am Ende dann aber zielführend ist, sei auch mal dahingestellt. Aber das war einfach mein Weg, damit umzugehen. Das führt dann aber auch zwangsweise dazu, dass du nicht mehr die Ressourcen und die Energie hast, dich um dein Privatleben zu kümmern. Also es verändern sich Schlafgewohnheiten, es verändern sich Essgewohnheiten. Man trifft weniger die Freunde und die Familie. Die Laune wird auch schlechter und das macht sich dann schon bemerkbar. Und für einen kurzen Moment ist es auch für mich okay. Also ich habe das auch im Herbst über Wochen auch so gut fahren können. Ich glaube, dass das einfach langfristig dann weder zielführend ist, beziehungsweise auch für den eigenen Kopf dann extrem ungesund.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich musste auch gerade drüber nachdenken. Bei mir ist das auch ähnlich. Also irgendwie merke ich auch in positiven Phasen, wenn es privat irgendwie läuft, dann nehme ich diese positive Energie mit, sowohl beruflich als auch auf dem Platz. Dann läuft es irgendwie, wenn es dann mal gerade irgendwie ein bisschen hadert, nicht so gut läuft, dann merke ich auch, das nimmt mich dann auch schon irgendwie in allen Phasen irgendwie mit. Frank, hast du aus psychologischer Sicht dann Rat, wie ich das am besten trennen kann?
Gute Frage. Ich überleg gerade, was für die, wenn du über Ratschläge sprichst, dann wollen wir gar nicht so viel über die Hintergründe oder über so ein Erklärmodell für das Thema sprechen, sondern tatsächlich über so konkrete Dinge, die die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mit nach Hause nehmen können. Ich denke, das Wichtigste ist, sich immer klar zu machen. Beispielsweise, nehmen wir mal vielleicht dein Beispiel. So wie ich dich verstanden habe, spielst du dann neben deinem Beruf ambitioniert Fußball.
Ganz ambitioniert.
Und
ganz weit oben.
Und bemerkst dennoch, auch wenn das nicht deinen Lebensunterhalt sichert, dass wenn es bei der Arbeit gerade mal nicht so gut läuft oder viel Stress da ist, dass du dort das dann mit auf den Platz nimmst. Und eine einfache Möglichkeit, das habe ich früher schon in meinen Zeiten bei TB, wo ich angefangen habe mit meiner sportpsychologischen Karriere, war immer, dass ich mit so einer kleinen Box rumgelaufen bin und mit den Jungs daran gearbeitet habe, dass wir vor dem Training, aber vor allen Dingen vor den Spielen, ihnen einen Zettel gegeben habe und sie selbst aufschreiben konnten, was Dinge sind, die sie gerade beschäftigen, um sie dann tatsächlich in so einem Zettel in meine Box zu tun, um sie abzulegen, um zu sagen, okay, hey, damit will ich mich später nach dem Training, nach dem Spiel auseinandersetzen. Und ich habe sie jetzt hier sozusagen gespeichert. Das heißt, das Gehirn ist ein wenig entlastet. Wir haben ja diesen Effekt, das kennt ihr alle, eine Schublade geht auf, weil ich noch ein Thema lösen will und ich kriege sie nicht zu, weil ich das Problem nicht gelöst kriege. Und dann ist irgendwie so eine subtile Angst vielleicht dann, nicht, dass ich das vergesse, das ist doch ganz wichtig. Und dem kann man dann zuvorkommen, indem man sagt, ich schreibe mir das auf, was mich beschäftigt und ich kümmere mich dann eben nach dem Training, nach dem Spiel. Ich packe es ein Stück weit erstmal zur Seite. Das ist ja auch so was Sprichwörtliches, was wir sagen. Das wäre das eine. Das zweite, tatsächlich aber auch sehr achtsam auf dem Platz, ich hatte das eben schon zu Patrick gesagt, wirklich zu gucken, dass ich in dem Moment auf dem Platz auch immer wieder Dinge tue, wo ich merke, ich bin drin, ich komme rein und komme aus meiner Gedankenwelt ins Tun. Weil nichts ist schlimmer, als in den Gedanken zu verharren, wenn ich eigentlich etwas tue, was mir Spaß bringen soll. Aber das heißt eben auch, es wirklich zu tun. Also sich immer wieder selbst in den Hintern zu treten und zu sagen, komm, jetzt mach, lauf den Weg, mach die Meter. Wenn das Herz erstmal in Wallung gerät, wenn wir erstmal vom ganzen Organismus her in diesem Sportmodus sind, dann sind wir auch eher geneigt, in diesen Flow zu kommen wiederum. Und dann können wir es ein Stück weit automatisch loslassen. Und eine dritte Sache, ist, die ich für sehr wichtig halte, ist tatsächlich so eine Art ritualisiertes sich umziehen. Vielleicht ja auch als Trainer zu sagen, das macht ihr ja auch, das machen wir ja auch, zu duschen und dann tatsächlich in zivile Klamotten einzusteigen. Ganz bewusst zu sagen, jetzt gehe ich in meine private Rolle zurück und ziehe die Klamotten an, mit denen ich jetzt aber gleich wieder der Papa bin oder der Freund bin oder einfach nur der Kumpel bin, der ein Bier trinken geht mit seinen Freunden. Und bewusst zu sagen, dieser Rollentausch, das ist etwas, was man wie zelebriert. Vielleicht hat man auch eine eigene Playlist im Auto, die man dazu auflegt, um sich wirklich auch von den ganzen Umgebungsbedingungen dahin zu bringen, ganz bewusst zu sagen, jetzt bin ich dran. Jetzt ist eine andere Seite von mir dran. Und die andere Seite ist okay und die ist auch morgen wieder dran. Und ich habe alles notiert, was ich morgen brauche, aber ich kann mich jetzt wieder meiner Freizeit widmen. Klingt vielleicht auch zu leicht, um es umzusetzen. Und möglicherweise hätten auch diese drei Tipps dir in der Situation nicht geholfen, weil das wirklich sicherlich auch enormer Stressfaktor war und außergewöhnlich viel. Ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, für sich einen Weg zu finden. Und das wären drei, die man mal ausprobieren könnte auf jeden Fall.
Vielen Dank, mache ich mal. Ich kenne das bisher nur, oder ich schreibe manchmal dann Tagebuch abends oder nenne es Tagebuch oder Notizbuch mit den Gedanken, die halt abends, wenn ich schlafen gehen will, nicht schlafen kann, die alle noch da sind, dann schreibe ich sie auf und weiß, okay, morgen früh sind sie noch da.
Ja, passt ja.
Ich versuch's mal beim Fußball.
Ja, toller Hinweis, Frank, vielen Dank. Lukas, welche Strategie hast du für dich damals entwickelt? Gibt es etwas im Rückblick, was dir hängen geblieben ist? Das habe ich da angewandt, versucht, ausprobiert.
Also ich glaube, dass gerade der Rückblick vielleicht das Interessantere ist. Das schließt auch dann so an das Letzte an und das letzte Ritual sozusagen. Also ich bezweifle inzwischen, dass diese extra Stunde Arbeit, die ich dann investiert habe, auf das eh schon große Pensum, so viel mehr Positives bewirkt. Ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, in den Stunden, die man dann vor Ort verbringt, auch wirklich da zu sein vom Kopf mit der Energie und dass man dann einfach an anderer Stelle seine Akkus wieder auflädt. Also ich habe dann so für mich gewonnen, dass einfach Sport ganz, ganz wichtig ist. Zeit mit der Freundin, wo wir nicht über Fußball reden, das haben wir dann auch als Abmachung für uns gefunden, dass es einfach feste Termine gibt, wo wir zusammen sind und einfach andere Themen in den Fokus stellen. Und dass man solche Rituale dann einführt, um auch wieder dann in den entscheidenden Phasen die Kraft und die Energie zu haben, sich auf Fußball zu konzentrieren.
Ja, klingt schlüssig, klingt gut. Wenn ich Frank Weiland nicken sehe, unterstreicht das.
Genehmigt.
Genau. Ich kann das aber natürlich gut nachempfinden. Und auch wenn ich hier heute Abend nicht das Thema bin, aber kann ich das auch erzählen. Als Fußballtrainer, wenn es nicht lief, habe ich immer in erster Linie mich darum bemüht, Antworten zu finden und habe mir diese Fragen gestellt, um in einer gewissen Situationen, in die ich vielleicht mal geraten könnte, eben zu sagen, es hat da und da dran gelegen, das und das ist die Strategie, die wir in Zukunft entwickelt oder die wir verfolgen wollen, um das besser zu machen. Also eine gewisse Transparenz nach außen und auch nach innen irgendwie zu zeigen. Und das hat mich zumindest daran gehindert, Dinge zu tun, die du getan hast, nämlich Zeit für noch viel wertvollere Sachen aufzuwenden. Irgendwann hat das Rechnen begonnen, wenn wir an die Abstiegssituation beim VfB zurückdenken. Wenn man länger nicht gewonnen hat, wird einem das vor allen Dingen immer vorgezählt, wie lange man schon auf einen Sieg warten muss. Fans fordern öffentlich den Rauswurf eines Trainers. Meistens ist das jedenfalls so. Hast du das ausblenden können oder hat es eher dazu geführt, dass du dir selbst plötzlich um deinen Job Sorgen gemacht hast?
Gute Frage.
Lauter gute Fragen. Wundervoll,
danke schön. Man könnte meinen, das ist unser Job. Es ist schwierig, das ja in so eine Schwarz- und Weiß-Antwort zu gießen, sondern ich glaube, da ist einfach auch viel Grau dabei. Man bekommt das alles mit und sicherlich arbeitet das auch in einem. Gleichzeitig hatte ich jetzt nie die subjektive Wahrnehmung, dass mich das auffrisst, sondern ich hatte immer noch das Gefühl, ich konnte mich auf meinen Job konzentrieren und auch gute Dinge mit reingeben. Gleichzeitig fand ich die Situation auch fast ein bisschen unfair uns gegenüber, weil wir die Jahre davor jedes Ziel erreicht haben, was uns gegeben wurde. Und zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, 3 oder 4 Punkte unterm Strich. Die dritte Liga hat 38 Spieltage. Da hast du zumindest intern noch keine Rechnung aufgemacht. Und das wurde dann von uns gefühlt von außen herangetragen, das kann ich ja ganz subjektiv so äußern. Gleichzeitig war das natürlich nicht unser Anspruch, da zu stehen. Also es war irgendwie so eine Grauzone, wo man versucht, rauszukommen und trotzdem hast du einfach diese Dynamik, die sich entwickelt hat, wo natürlich dann ein Heimspiel, das du 0-4 verlierst, so den Deckel drauf macht sozusagen. Und ich wusste es dann auch schon tatsächlich, also am nächsten Tag, wo ich ins Büro gefahren bin, haben wir einen Termin ausgemacht und dann wusste ich eigentlich schon, was passiert. Ja, fühlt sich nicht gut an, man sieht es dann aber auch ein bisschen kommen.
Man muss dazu sagen, für die, die es nicht verfolgen, es hat nicht zur Besserung beigetragen, dass du da nicht mehr Trainer bist. Der VfB Lübeck ist letzte Woche auch faktisch abgestiegen. Du hast gerade schon gesagt, dass das eine besondere Erfahrung natürlich für dich war. Wie bist du mit dieser Erfahrung umgegangen? Zieht man da die Decke über den Kopf und sagt, ich will erstmal nichts mehr hören? Oder hat dich das in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar ja, weitergebracht?
Also erstmal glaube ich, dass kein Seminar, keine Schulung, keine Ausbildung dich auf den Moment vorbereiten kann, weil du diese Emotionen einfach so intensiv wahrnimmst und das einfach was mit dir macht. Also ich habe echt schlecht geschlafen die ersten Nächte, habe soziale Kontakte gemieden. Man will dann tatsächlich so bildlich gesprochen die Decke drüber ziehen. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit normal ist. Ich habe mal gehört, dass das dann ab der zweiten Freistellung einfacher ist. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Die erste soll besonders emotional sein. Ja, und dann muss ich fairerweise sagen, hat meine Freundin mich irgendwann eingepackt, ist mit mir in die Berge gefahren und dieser örtliche Abstand hat dann auch zu einem emotionalen Abstand geführt. Der zeitliche Abstand hat dann auch noch das Übrige getan. Also es war dann einfach sehr, sehr hilfreich, wegzufahren. Nochmal andere Themen, andere Gedankengänge. Das hilft dann extrem. Und das Zweite, was mir auch geholfen hat, ist, wir sind dann auf dem Rückweg von diesem Urlaub, hatte ich das erste Kennenlerngespräch mit einem neuen Verein, zufälligerweise. Und das gibt einem auch einfach das Gefühl, dass es weitergeht. Und dass irgendwie, naja, so blöd das jetzt klingt, das ist halt irgendwo auch normal. Und dieses Karussell dreht sich halt. Und es werden auch wieder Plätze frei. Und das macht dann auch noch mal was mit dir, dass du einfach positiv nach vorne schaust und nicht mehr so viel mit der Vergangenheit beschäftigt bist. Und dann kannst du auch anfangen, für dich zu reflektieren, was würde ich vielleicht anders machen, was würde ich genauso machen. Auch wenn man die Dinge nicht ungeschehen machen kann, es ist dann trotzdem dieser Prozess, so blöd das jetzt klingt, das macht einem auch zum besseren Trainer.
Sehr gut. Das schließt allerdings eine Frage nicht aus, nämlich ob wir in der Trainerausbildung, und du hast die A-Lizenz jetzt kürzlich erst gemacht, darauf vorbereitet werden sollten aus deiner Sicht. Ist das ein Punkt, der bislang in der Ausbildung zu kurz gekommen ist und zwingend ja, mit in die Ausbildung hineingehört?
Erstmal glaube ich, dass es da reingehört, definitiv. Nicht nur für Trainer, sondern ich finde auch für Spieler sollte die mentale Gesundheit viel mehr in den Fokus gerückt werden. Also wir tun so viel für jeden Körperteil und jedes Trainingsaspekt und jeden Trainingsaspekt, aber wir kümmern uns in meinen Augen sehr wenig um die mentale Komponente. Es nimmt jetzt zu und sicherlich im Nachwuchs ist es dann auch schon deutlich häufiger als vielleicht noch bei den Profis. Gleichzeitig fehlt mir auch noch die letzte Lizenz, also vielleicht mache ich da noch meine Erfahrungen in der Pro-Lizenz. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass das Thema bisher nur angeschnitten wurde.
Ja. Natürlich ist das für Profitrainer in erster Linie etwas, wo sie sich darauf vorbereiten müssen, weil dort, glaube ich, die Fluktuation, das Karussell dreht sich ein bisschen schneller. Die Fluktuation ist eine andere als im Amateurbereich, aber ich sag mal im gehobenen Amateurbereich, wo man noch kein Fußballlehrer sein muss, wo man nicht die A-Lizenz haben muss, erleben das Trainer vielleicht auch. Und insofern, ich weiß, Patrick, du hast auch gerade die Lizenz hier gemacht. Du hast wahrscheinlich auch keine Vorbereitung in irgendeiner Art und Weise dahingehend erhalten, dass du ja mal gefeuert werden kannst in der Zukunft.
Ja, ich habe nicht nur hier die B-Lizenz gemacht, ich bin ja auch gerade in der A-Lizenz auch dabei. Sogar habe da jetzt auch einen Fall erlebt mit dem Trainer aus Oberhausen, der sogar während unseres Lehrgangs die Nachricht mitgegeben wurde, dass er nicht mehr Trainer ist. Wurde dort vor Ort freigestellt, durfte dann natürlich auch von dort nach Hause fahren. Von daher haben wir da das Thema definitiv auch behandelt. Aber ich glaube auch, das muss man definitiv noch genauer behandeln, weil das auch echt nur angeschnitten wurde, was man da machen könnte. Thema war natürlich auch mit der Familie, mit den engsten Leuten, vertrauter Personen zu sprechen, sich eine gezielte Auszeit zu nehmen dafür auch und dann erst wieder neu anzugreifen. Also erstmal das Verarbeiten gehört dazu und dann erst weitermachen.
Wir kommen später nochmal dazu, was Frank Weiland dazu zu sagen hat, weil das ein wichtiger Punkt ist. Lukas hat das gerade angesprochen mit der mentalen Gesundheit, mit der Ausbildung von Jugendlichen und wie wir dort mit umgehen. Zunächst einmal, Lukas, nun bist du beurlaubt, freigestellt. Ich weiß gar nicht, wie der richtige Ausdruck ist. Vielleicht hilfst du mir kurz.
Freigestellt.
Freigestellt bis zum 30.06. und bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. So würde ich das jetzt einfach mal behaupten, weil es dein Beruf ist, ganz einfach. Und wenn das nun dein Beruf ist und du eine neue Herausforderung suchst, erzeugt das einen neuen Druck, den du bisher vielleicht ja noch gar nicht kanntest, weil du jetzt ja wieder rauf willst aufs Karussell?
Ich kann mir vorstellen, dass das eine Art Druck erzeugt. Ja, kann jetzt aber auch ganz ehrlich behaupten, wir sind jetzt Anfang Mai. Ich empfinde jetzt diesen Druck noch nicht und dazu habe ich einfach in den letzten Wochen in den Gesprächen, in den Kennenlerngesprächen, die ich hatte, viel Interesse und Wertschätzung erfahren. Das hilft natürlich dabei, mit der eigenen Wahrnehmung klarzukommen, dass man, wie gesagt, wieder was Neues findet. Bin jetzt auch schon sehr weit. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht behaupten, dass ich Druck spüre.
Dann hoffen wir, dass das so bleibt. Wünschen dir alles Gute für die Zukunft, dass du einen tollen neuen Job im Profifußball findest, wo du vielleicht lange bleibst, auch wenn es die Ausnahme ist im Profigeschäft. Wir haben es eben schon gehört, dass du eine romantische Vorstellung jeder Trainer hat. Ich hoffe, dass sie sich für dich erfüllt und danke dir für deine offenen Worte. Vielen Dank, Lukas Pfeiffer.
Danke.
An dieser Stelle gibt es Fragen aus dem Publikum an Lukas Pfeiffer.
Ja, ich sage einfach auch du. Ne? Erfolgreicher Trainer in der vierten Liga, Aufstieg. Dann groß gefeiert und anschließend dann in der dritten Liga eigentlich ja nichts anderes gemacht als vorher auch, sondern versucht, die Mannschaft erfolgreich zu führen und dann nach nicht mal einer halben Saison dann entsprechend entlassen worden ist. Denkt man da nicht mal drüber nach, wäre doch vielleicht besser, gar nicht aufgestiegen zu sein?
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Spontan sage ich definitiv nein, weil ich auch sagen kann, dass diese Tage des Aufstiegs, das sind Emotionen, die kriegt man sonst nicht wieder. Also das lohnt sich einfach dafür, so hart zu arbeiten. Das sind Erinnerungen, die bleiben hoffentlich für immer. Das sind auch die Tage, die für mich im Vordergrund sind, wenn ich an die Lübeck-Zeit denke. Und das würde ich nicht missen wollen.
Danke. Ich denke, das ist wie in einer Beziehung, wenn ich das so sagen darf. Am Ende denkt man, wenn es auseinandergegangen ist, doch eher an die positiven als an die negativen Dinge. Frank, ist das vielleicht so? Kannst du das bestätigen? Oder? Ich weiß nicht, um deine persönliche Beziehung, darauf wollte ich nicht hinaus, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ich glaube, wir haben als Menschen so ein Bedürfnis nach einem guten Leben Und das drückt sich auch dadurch aus, dass in unserer Erinnerung gerne die guten Seiten überproportional häufig erinnert werden oder wir uns gern daran erinnern. Zumindest wenn wir seelisch gesund sind und mental gesund sind. Und das führt dazu, dass wir auch in den ganzen Anekdoten, die wir so im Leben erleben, häufig diese Aspekte rausgreifen, die uns irgendwie stimmig erscheinen, die uns zu dem haben werden lassen, der wir sind, mit dem wir ja im Grunde genommen auch zufrieden sind und zufrieden sein sollten. Sonst ist ein glückliches Leben ja kaum vorstellbar. Also müssen wir die Aspekte auch der Beziehungen und der Erlebnisse, die wir haben, immer auch so sehen, dass wir sagen, hey, das war irgendwie gut, weil es war ja für was gut. Und dann werden wir irgendwann Schöpfer unserer eigenen Identität und unseres eigenen Schicksals. Und alles hat irgendwie darauf eingezahlt. Und so erlebe ich auch junge Menschen, die dramatische Schicksalsschläge erlitten haben. Ich war ja auch als Schulpsychologe zum Beispiel 4 Jahre tätig, die trotzdem einen Weg finden zu sagen, das und das hat mich stärker gemacht. Und selbst wenn sie einen Elternteil oder einen ganz lieben Menschen verloren haben, Geschwisterteil zum Teil, können sie darüber sprechen, dass sie sagen, auch das hat mich zu dem werden lassen, der ich bin. Und auf eine gewisse Weise weiß ich, das war für etwas gut. Also das, so konstruiert man irgendwie auch seine eigene Geschichte. Und wir alle lieben ja Geschichten. Und auch das ist ist keine Verklärung der Vergangenheit, so meine ich das auch gar nicht, dass man sich das schönredet, aber es ist tatsächlich für eine psychisch gesunde Art, mit der Gegenwart und Zukunft umzugehen, unumgänglich, glaube ich.
Vielen Dank, dass du das bestätigst, weil es ein Teil meines Weges war, tatsächlich als Amateurtrainer, wenn Dinge passiert sind, Niederlagen, Dinge, die nicht funktioniert haben, die wir uns vorgenommen haben, habe ich mir genau das immer eingeredet und bin einigermaßen gut mit gefahren. Es wird schon für irgendetwas gut sein. Ich muss das nicht immer erkennen, den Sinn, aber irgendetwas werde ich später finden. Finde ich ganz toll. Vielen Dank, dass du mir damit nochmal auf die Schulter geklopft hast, dass ich das nicht so verkehrt gemacht habe. Zumindest mit meiner eigenen mentalen Gesundheit.
Das ist sehr gut.
Wir haben es gerade gehört, Patrick Herrmann ist inzwischen auch ins Trainergeschäft eingestiegen. Bevor wir später darauf zu sprechen kommen, blicken wir auf seine Zeit als Fußballer zurück. Der 36-Jährige hat bei Hannover 96 sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Seinen Ruf als Fußballgott aber hat er sich in Kiel erarbeitet. 275 Spiele hat er zwischen 2011 und 2019 für Holstein absolviert, ehe er 2 Jahre nochmal für den SV Darmstadt 98 in der zweiten Liga gespielt hat und 2021 zum SC Weiche Flensburg in die Regionalliga gewechselt ist. Ein herzliches Willkommen, Patrick Herrmann.
Dankeschön.
'97 Einsätze in der zweiten Liga habe ich mal rausgesucht. 175 Partien in der dritten Liga, zudem 16 Mal im DFB-Pokal. Eine durchaus bewegte Karriere, die irgendwann ihren Anfang genommen hat, nämlich in der Kindheit wahrscheinlich auch. Und wenn wir uns mal zurückerinnern und du uns dahingehend ein bisschen mitnehmen möchtest, du hast von dir selber mal gesagt, du warst nicht der talentierteste Fußballer, aber hattest etwas anderes. Erklär uns doch mal, woher das kommt und was das genau war.
Der Talentierteste war ich definitiv nicht, bin ich nie gewesen und auch am Ende glaube ich nicht. Mein Fußball hat mich sehr geprägt über meinen Willen, meine Leidenschaft, immer einen Schritt mehr zu laufen als meine Gegenspieler. Das hat mich früh geprägt, auch schon in meiner Kindheit tatsächlich. Ich habe angefangen mit Fußballspielen beim Dorfverein TSV Wipshausen, wo ich gar nicht erst drauf wollte. Da musste meine Mama mit mir Hand in Hand drauf gehen. Erst dann habe ich die Liebe zum Fußball erst gefunden. Da wollte auch gar nicht mehr runter. Habe einen großen Bruder zu Hause, mit dem ich tagtäglich eigentlich gezockt habe. Er hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt, Physis einzubringen, anstatt mit Technik an ihm vorbeizukommen. Ich glaube, das war so ein einschneidendes Erlebnis, schon zur Kindheit. Mich durchsetzen zu wollen, eher mit meinem Körper, als vielleicht meinen Übersteiger zu machen.
Eine frühkindliche Prägung, so würde ich das vielleicht mal nennen. Wir sprechen später nochmal darüber. Zur Einordnung, du hast in der Junioren-Nationalmannschaft mit so Leuten wie Jerome Boateng und Mats Hummels zusammengespielt. Das ist zumindest dein Jahrgang, ne?
Das ist mein Jahrgang. Also ich habe es leider auch nicht weiter geschafft als die Lehrgänge mit denen zusammen. Irgendwann hört es auf mit den talentierten fußballerischen Fähigkeiten, sondern da geht es auch nach Anlagen, Größen, Schnelligkeit. Ich war Innenverteidiger damals, gar nicht Rechtsverteidiger. Ja, die beiden Männer, die waren ein bisschen größer als ich. Von daher hatten die schon bessere Voraussetzungen, mal in dem Profibereich stattfinden zu können, als ich es war oder hatte. Also dass es dann zu den Lehrgängen nur gereicht hat. Also Gott sei Dank, bin ich dankbar drüber für die Erfahrung, aber auch nicht darüber hinaus.
Du hast als junger Mensch viel Aufwand betrieben, um den Traum von der Profikarriere zu verfolgen. Du bist zur Schule gegangen, jeden Tag mit der Bahn nach Hannover gefahren, zum Training, abends wieder zurück, dann Hausaufgaben machen. Das ist natürlich etwas anderes als jemand, der nicht den Traum vom Profifußball in irgendeiner Art und Weise verfolgt und viel Freizeit hat. Von daher die Frage, hast du damals schon so etwas wie Druck gespürt, es schaffen zu müssen? Hat dich das vielleicht angetrieben?
Nein, den Druck hatte ich zu meiner Zeit noch nicht. Also sehr schade, dass es da noch nicht das NRZ gab in Hannover. Wäre bestimmt ein Faktor gewesen, vielleicht mal da ja, drin zu leben, da zu sein. Gab es bei mir nicht. Mir wurden lediglich die Fahrtkosten erstmal nur erstattet. Immerhin. Nee, den Antrieb und den Druck habe ich da noch nicht gemerkt. Ich hatte zum Glück so Fähigkeiten, dass ich selbst auch in der Jugend, in der B-Jugend, A-Jugend in Hannover nicht technische Fähigkeiten brauchte, um mich durchzusetzen. Meine Füße und meine Schnelligkeit waren halt meine Fähigkeiten, mich durchzusetzen. Die habe ich auch vorangebracht.
Und sie haben dich immerhin auch bis in die Bundesliga gebracht. Du hast drei Bundesligaspiele für Hannover 96 bestritten. Dieter Hecking, der uns hier auch in Schleswig-Holstein gut bekannt ist, weil er mal den VfB Lübeck trainiert hat, hat dich auf Schalke im DFB-Pokal eingesetzt und von den Amateuren hochgeholt. Du hast in deinem Buch, das passenderweise nicht ausgetrickst, sondern reingegrätscht heißt, geschrieben, dass du Angst hattest vor dieser Partie, dich durch irgendeine unbedachte Bewegung zu verletzen. Hat das so ein bisschen die Vorfreude auf dieses Spiel tatsächlich schon überlagert?
Nein, also das ganze Szenario ist sehr, sehr kurzfristig passiert. Also in Hannover gab es damals eine Verletztenliste. Bestimmt war die Hälfte der Mannschaft war verletzt. Zudem dann eine Krankenwelle noch drin. Mit der Hälfte, die noch gesund war, war dann wiederum krank. Sodass dann auf Amateurspieler zurückgegriffen wurde. Ich war einer der Glücklichen, die einen Tag zuvor ein gutes Spiel gemacht hat bei den Amateuren. Durfte dann mit dem Bus mit nach Schalke, auf Schalke fahren, wo der ja, Hecking schon zu mir gesagt hatte, du wirst morgen spielen, wenn alles so läuft, wie es läuft. Okay, Tag zuvor noch bei den Amateuren gespielt, jetzt darfst du schon auf Schalke auflaufen, vor wir laufen da 50.000, 60.000 Menschen. Hat man schon mal geatmet erstmal und ja, das Gute war, dass ich nicht der einzige Amateurspieler war, sondern wir waren zu dritt da, mit denen ich dann vertraute Bezugspersonen hatte, mit denen ich reden konnte. Der Konstantin Rausch war ja auch einer davon, der auch sogar gespielt hat. So konnten wir uns ein bisschen auch einfangen natürlich, uns die Vorfreude beibehalten, anstatt den Druck zu spüren. Wir hatten nichts zu verlieren. Gott sei Dank war das Spiel auch auswärts. Die Erwartungshaltung war nicht gerade hoch, dass wir weiterkommen und. Sodass dann das Spiel doch eher ein schönes Erlebnis war, als es Druck war.
Wie, Patrick, wie wurdest du von Vereinsseite darauf vorbereitet? Also einfach, jo, du hab morgen Spaß, du bist dabei oder ging wirklich noch ein bisschen, ich sag mal, auf psychologischer Ebene? Wurdest du darauf auch vorbereitet?
Ja, ich glaube, da hat es drei Sätze gebraucht für mich nur.
Die waren?
Thema, hab Spaß morgen.
Ja.
Und mach das einfach, was du bei den Amateuren auch machst. Reicht komplett aus, eine Aufgabe fürs Spiel mitbekommen, konnte ich abarbeiten. Ich meine, ich habe in dem Spiel auch nicht offensiv Akzente gesetzt ohne Ende, sondern habe mich natürlich aufs Defensive beschränkt, habe da eine gute Leistung gebracht. Trainer war stolz auf mich. ich war glücklich und von daher war es dann, nachdem ich dann zu Hause ankam, eine lange Nacht für mich, weil die ganze Euphorie, die ganzen Endorphine noch in meinem Körper drin, habe ich natürlich nicht schlafen lassen. Aber es war ein schönes Erlebnis zum Einstieg für meine Fußballkarriere.
Das ist sehr gut. Frank Weiland, was würdest du sagen? Braucht es da von Vereinsseite eine entsprechende psychologische Begleitung in den Vorbereitungen in so ein Debüt? Also es war jetzt sehr positiv und ist auch schön. Würdest du sagen, dass es da von Vereinen mehr braucht oder noch mehr Augenmerk drauf gelegt werden sollte?
Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Ich denke, dass das Trainerteam sich darüber gut Gedanken macht in der Regel. Was ist das für ein Junge? Kennen wir den nicht? In dem Fall jetzt scheint mir, dass der Dieter Hecking noch nicht so viele Eindrücke von dir hatte. Vielleicht dieses eine gute Spiel den Tag zuvor. Dann bin ich mir sicher, dass, so erlebe ich das zumindest, dass sich dann erkundigt wird bei dem dementsprechenden Trainer, vielleicht der zweiten Mannschaft. So, wie ist der drauf? Was braucht der? Ist das jemand, der sich eine Platte macht, einen Kopf macht irgendwie? Ne? Müssen wir mit dem nochmal sprechen oder nicht? Ich kann jetzt sagen, von unseren Spielern, wenn jetzt jemand bei uns beim HSV aus der zweiten Mannschaft die Chance kriegt, bei den Profis mitzutrainieren oder auch mal mitzuspielen und ich habe einen guten Draht zu ihnen oder sie sind bei mir in irgendeiner Form in der Betreuung oder suchen mich regelmäßig auf, dann würden sie sich melden, wenn was wäre. Aber selbst ich würde nicht, obwohl das nur zwischen mir und dem Spieler wäre, auf ihn zukommen und sagen, hey, morgen ist doch dieses Spiel, du bist da, wollen wir noch mal sprechen vorher. Denn auch das würde ja schüren oder suggerieren, da könnte was Besonderes dabei sein, worüber man sprechen müsste. Also da will man ja auch vielleicht keine Schlaf schlafenden Hunde wecken. Und ich bin mir sicher, die Spieler sind autonom genug zu entscheiden, so wie will ich damit umgehen. Sie haben dann in der Regel dann Ansprechpartner ja im Verein und sei es der Physio oder so, das ist wahrscheinlich bei dir auch ähnlich gewesen, dass es Menschen gab, auch im Trainerteam, zu denen du einen guten Draht hattest, die du vielleicht gefragt hättest in dem Fall. Ich denke, man sollte das mit auf dem Schirm haben und den Spielern auch so anbieten im Laufe der Saison, aber das ist nichts, wo ein Feuerwehrmann gefragt ist, der dann zum ersten Mal in Erscheinung tritt, zum Beispiel, sondern das sollte man durch die gewachsenen Beziehungen klären können, die bis dahin gewachsen sind.
Es hat nicht dazu geführt, dass du dich festgespielt hast bei Hannover 96 damals, sondern du bist dann zum VfL Osnabrück gewechselt, hast dort in der dritten Liga zunächst gespielt. Nach dem Zweitliga-Aufstieg bist du aussortiert worden, so glaube ich, kann man das sagen. Also du hast tatsächlich, nachdem du aussortiert wurdest beim VfL Osnabrück, obwohl du noch einen Vertrag hattest, bist du dann bei Holstein Kiel gelandet und hast damals dann gesagt, Holstein war meine letzte Chance. Erklär uns doch mal, was du damit gemeint hast.
Genau, also ich habe mich bewusst damals von Hannover nach dem Wechsel zu Osnabrück entschieden. Gerade aus dem Grund, dass man auch selber spielen wollte. Bei Hannover war die Chance zwar da, im Kader zu rutschen. Bei Osnabrück war die Chance größer, auch zu spielen in der dritten Liga. Habe mich da bewusst für einen entschieden. Und da war es genau andersrum. Ne? Auf einmal war eine Erwartungshaltung da, Druck war da, spürbar erkennbar. Konnte ich aber noch nicht einordnen, das Ganze. Habe selber nicht zwingend an der Leistung angeknüpft, die ich spielen konnte. Wurde dann abgesägt, mehr oder weniger, in die fünfte Liga, zur zweiten Mannschaft. Und dann guckt man schon mal, ja, durch Fußball Geld verdienen, ist das noch möglich, ist das nicht möglich? Welchen Verein findest du nach einem Jahr fünfte Liga? Ja, also da guckt ja manchmal auch keine Sau hin, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und Kiel war Gott sei Dank ja kurz vor Saisonende interessiert. Alteingesessene Pedersen, der da gespielt hat, hat aufgehört. Haben nach einem erfahrenen Spieler gesucht, der recht konstant spielen kann und. Ja, und dann kam ein Gespräch zum anderen. Hab ein Spiel von Kiel zugeguckt gegen Havelse, wo ich dann auch gesagt habe, ja, das gefällt mir, ich habe Bock, Kiel hatte Bock. So habe ich dann den Vertrag unterschrieben und konnte mit dem Vertrag auch meinen Lebensunterhalt beschreiten. Und deswegen auch das Thema, meine letzte Chance. Hätte ich jetzt irgendwo anders noch einen Verein gefunden in der vierten Liga, die nicht das bezahlt hätten, was Kiel bezahlt hätte, hätte mein Weg jetzt auch anders aussehen können. Vielleicht wäre ich auf eine Berufsebene gegangen, studieren. Das weiß man im Nachhinein nicht. Gott sei Dank war es der Fußballweg.
Du hast das ja schon ein bisschen angedeutet. Welche Rolle haben tatsächlich Zukunftsängste in diesem Alter schon gespielt? Ich kann mir einfach vorstellen, und aus meiner eigenen Erfahrung ja auch, mit 24 habe ich keine sonderlich großen Zukunftsängste gehabt. Aber als Profifußballer ist das etwas anderes. Welche Rolle haben diese Ängste gespielt?
Also Zukunftsängste an sich hatte ich nicht. Dafür hatte ich jetzt keine Pause in meiner Karriere. Also es war Gott sei Dank immer noch alles so Step by Step geordnet, dass rechtzeitig ein neues Angebot reinkam oder eine neue Vertragsverlängerung und, dass ich nie über den Tellerrand blicken musste, was mache ich danach. Also es war nahtlos übergeknüpft an den nächsten Vertrag. Kiel kam rechtzeitig auch ins Gespräch. Von daher wusste ich schon, bevor ein Saisonende bei Osnabrück war, ich habe schon meinen neuen Verein und konnte weiter Fußball spielen und mich darauf konzentrieren.
Und in Kiel haben die Menschen dich geliebt wegen deines Einsatzes, deines kämpferischen Einsatzes vor allen Dingen. Fußballgott, als solcher wurdest du gefeiert. Was macht diese Fanliebe mit einem, habe ich mich gefragt.
Also ich glaube, das ist die größte Anerkennung, die du bekommen kannst. Unabhängig natürlich die Meinung von deinem Trainer, die auch sehr viel wert ist, ist das auch ein gut nettes und schönes Anerkennen von den Fans, dass man da die Leistung, die man da bringt. Und bei mir war es ja die Wille, Leidenschaft, der Einsatz dahinter. Eigentlich die Basics, sagt man auch gerne in Fußball, die man einbringen sollte. Das war mein Steckenpferd quasi. Die habe ich ja Tag und Nacht gebracht, jeden Spieltag gebracht, eine gewisse Konstanz reingebracht. Sodass dann irgendwann die Erwartungshaltung, die die Fans vielleicht auch hatten mir gegenüber, keine mehr war. Sondern es war dann umgeschwungen irgendwie in, wir gönnen dem Menschen was. Ich war selber nicht der, der auf die Kacke gehauen hat. Ich war ja kein Mensch, der irgendwelche Klars hatte oder Schlagzeilen gemacht hatte. Ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Ich glaube, das kommt auch noch gut an. Und das habe ich dann von den Fans halt wiederbekommen.
Und du bist mit dieser Erwartungshaltung ganz locker umgegangen und hast das für dich angenommen und gesagt, das ist jetzt, ich bin jetzt hier der Fußballgott und ich liefere hier jede Woche ab. So muss ich mir das vorstellen? Kann ich mir
erinnern? Nein, mir ist das immer noch unangenehm, wenn mir jemand gegenüber sitzt und dieses Wort mir gegenüber sagt. Dann komme ich, okay, danke schön.
Also es fühlt sich ja nach einer Verpflichtung für mich irgendwie an, wenn einer zu mir sagt, ich bin, weiß ich nicht, der Überflieger im Mittelfeld von, weiß ich nicht, Pusemuckel, dann will ich auch performen wie der Überflieger.
Nein, wie gesagt, ich bin ja kein Mensch gewesen, der mit technischen Fähigkeiten geglänzt hat. Das, was ich gemacht habe, das kann, glaube ich, wirklich jeder Spieler einbringen, zu 100%. Dann fußballerisch noch gut zu sein, da hätte ich mich mal verbessern können. Aber das wird von Fans nicht so sehr gefordert wie das andere. Und dadurch, dass ich das andere zu 100% jedes Mal eingebracht habe, wusste ich so, das kann ich einbringen, das kann ich frei aufleben lassen. Zudem muss man auch sagen, ich hatte eigentlich auch einen geprägten Ablauf vor Spielen, also Thema Rituale auch vom Spiel reinzubringen, um den Druck auch rauszunehmen. Da hatte ich einen wahnsinnigen Ablauf von, ich muss jetzt meinen Ring abmachen, jetzt muss ich meine Kette abmachen, jetzt linker Schienbeinschoner, rechter, damit alles gleich ist, damit ich immer wieder diese gleiche Leistung bringen kann. Ja, deswegen konnte ich, glaube ich, aber auch so spielen, wie ich gespielt habe.
Großes Privileg auf jeden Fall, Fußballgott so genannt zu werden in Kiel. Glückwunsch dazu. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, Patrick, machst du auch auf mich nicht so den abgehobenen Eindruck. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was für Fußballspieler alle schon Fußballgötter gerufen wurde, kann ich schon auch verstehen, wenn man da so ein bisschen abhebt und das einen beflügelt. So, Frank, was würdest du denn aus psychologischer Sicht sagen, wie sehr muss man da auf einen Spieler aufpassen oder begleiten, dass er eben nicht abhebt? Du hast gerade eben schon gesagt, ihr geht nicht aktiv auf Spieler zu und sagt denen, hey, morgen steht ja ein großes Spiel an, was ist da los? Aber gibt es da manchmal Momente, wo du sagst, okay, den müssen wir vielleicht wieder einfangen?
Sicher, es gibt Anlässe und wenn so ein Spieler, wie wir das eben diskutiert haben, vielleicht das 2 Tage vorher erfährt, dass er dann dabei ist beim großen Spiel, bei den Profis oder dann eben 2, 3 Ligen höher, als er eigentlich spielt oder trainiert, und wir merken im Training oder im ganzen Habitus, dass sich Dinge verändern, dann kann man schon nochmal auf ihn zugehen natürlich, weil sich etwas an diesem normalen Ritual, an dieser normalen Routine, an der normalen Persönlichkeit des Spielers vielleicht einem seltsam vorkommt. Und dann kann man ja nochmal genau hinschauen und auch nachfragen. Aber zu der Frage direkt, bevor ich dir beantworte, würde ich eine Sache nochmal aus meiner Sicht ergänzen. Ich finde, wenn Patrick das sehr bescheiden sagt, dass wir alle das einbringen können, Herzkampf und Leidenschaft oder wie du es genannt hast, dann hat er sicherlich recht. Es ist leichter, das einzubringen als eine gewisse fußballerische Qualität, die wir eben nicht haben, weil wir das Talent dazu nicht haben. Trotzdem ist auch das ein Talent, diese Eigenschaften immer wieder auf den Platz zu bringen, immer mehr zu laufen als der Gegner, also sich an dem zu orientieren, was andere reingeben und dann einfach nochmal einen oben drauf zu setzen. Auch das ist eine Form von Talent. Man könnte sie vielleicht als Willenstalente beschreiben, diese Spieler oder diese Menschen, die das haben. Die sind vielleicht nicht so talentiert in ihren physiologischen Rahmenbedingungen oder sind nicht so groß oder möglicherweise kopfballstark wie Mats Hummels und Jerome Boateng. Aber wenn man dann diese Willenseigenschaften so stark hat, dass man sich immer wieder durchsetzt, dann ist das eine Fähigkeit, die nachher entscheidet, ob ein Zweikampf gewonnen wird oder nicht, ob ein Spiel in die eine Richtung kippt oder in die andere. Und das ist enorm wichtig. Und ich würde das nicht unter den Scheffel stellen wollen, jetzt für die Zuhörenden, dass das jetzt so was ganz Profanes wäre irgendwie. Ne? Ich weiß, dass Patrick sehr, sehr bescheiden ist, aber das würde ich an der Stelle trotzdem noch mal sagen. Davon haben wir tatsächlich, finde ich, gar nicht so viele Spieler. Auch ein guter Grund aus meiner Sicht, das ist jetzt nur meine bescheidene Meinung, dass so ein Robert Andrich in der Nationalmannschaft auch so ein großes Standing hat, weil er eben diesem Sammelsurium einem hervorragend ausgebildeten Spielern mit technisch exquisiten Fertigkeiten so eine Kampfeslust und so eine Aufpasserbereitschaft auf dann eben vielleicht Toni Kroos zur Seite stellt. Also alles andere als selbstverständlich haben wir lange nach gesucht, glaube ich. Und sind jetzt vielleicht, passend zu diesem Slogan Sommermärchen, gut vorbereitet für die EM. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, natürlich ist es so, dass wir den Spielern helfen, wenn wir das Gefühl haben, medial, da ist eine Menge los und da ist viel vielleicht Erwartungshaltung da auf der einen Seite, dass vielleicht auch vieles da, was einen Spieler sich selbst auf die Schulter klopfen lässt oder was die Schulterklopfer hervorruft. Menschen, die plötzlich wieder den Kontakt suchen oder ähnliches. Genauso wie in den anderen Zeiten. Also man sagt ja auch so schön, die Boulevardpresse ist da, wenn du die Treppe hoch oder den Fahrstuhl nach oben nimmst, aber eben genauso auf der anderen Seite. Und auch das ist ja eine Wahrheit, die da drin steckt. Und das erleben wir eben auch. Und da möchten wir unsere Spieler gut begleiten. Natürlich sind auch unsere Spieler, wir haben ja auch eine Medienabteilung und Spieler haben viel auch Berater schon so früh, dass sie dort schon gut geschult werden beziehungsweise vorbereitet werden auf so etwas. Dann gibt es teilweise auch Kontakte zur Presse, wo man Dinge etwas früher erfährt oder etwas abschwächen kann. Aber das ist tatsächlich etwas, was sich für junge Menschen, glaube ich, sehr, sehr hilflos anfühlen kann, wenn dann nachher die Presse auf einen einschießt und sagt so, wo ist denn das Talent jetzt geblieben? Das ist ja komplett in der Versenkung verschwunden. Eben war er doch noch so der Heilsbringer, so nach dem Motto.
Wir heben mal die Presse auf eine andere Ebene, weil du mir erzählt hast, dass ihr, als ihr 2018 ans Tor zur Bundesliga geklopft habt, bei Holstein am VfL Wolfsburg gescheitert seid. Und du hattest damals als Erklärung so ein bisschen dafür auch genannt, wir haben dem Druck nicht standgehalten. Vor dem Hintergrund, dass wir gerade über Presse und Medien gesprochen haben, was war damit gemeint? Es ging nicht alleine um die Erwartungshaltung der Fans, sondern um etwas anderes.
Genau, wir hatten halt eine Saison gespielt. Nachdem wir aufgestiegen waren, gleich wieder angeknüpft, hätten gleich weiter durchrutschen können. In die erste Liga, da war die ganze Saison so geprägt, dass wir einfach nur auf uns konzentriert waren. Kein Druck. Wir spielen eine gute Saison, wo es am Ende hinfällt, ob wir Erster, Zweiter, Dritter oder Zehnter werden, ob wir 15. werden, das wäre egal gewesen. Hauptsache die Liga halten. Das war unsere Erwartungshaltung. Die haben wir natürlich bei Weitem übertroffen. Und dann ging es natürlich trotzdem um die Platzierung 1, 2 oder 3 am Ende der Saison. Zum Glück haben wir den dritten Platz erreicht noch. Also die Spiele liefen ja immer so für uns. Tatsächlich, wenn wir verloren haben, haben die anderen auch verloren. Wenn wir gewonnen haben, es hat immer gepasst, dass wir zumindest Dritter waren. Wurden wir dann letztendlich auch. Und dann auf einmal diesen Wink zu sehen, ja, nächstes Jahr erste Liga oder zweite Liga. Wäre schon cool, erste Liga. Also sich selber erstmal die Gedanken zu machen, ja, man kann jetzt nochmal ein i-Tüpfelchen auf eine Saison draufsetzen. Und zudem kamen dann aber auch noch Geschichten, wie es einfach medial halt wurde. Schafft das der David gegen Goliath-Geschichte auch? Und dann gab es noch natürlich eine große Diskussion darüber, ob man im Holstein-Stadion spielen könnte oder nicht. Wir hätten woanders vielleicht ausweichen müssen und. Das erste Spiel auch gegen Wolfsburg, das Hinrundenspiel fand ja auch in Wolfsburg statt. Bei weitem größere Stadion, als wir die in der zweiten Liga hatten. Vor auch, ja, ich weiß gar nicht, wie voll das war. Gut, Wolfsburg ist dahingestellt, wie viele Fans sie haben. Nach einer schlechten Saison, muss man auch ganz ehrlicher Seite sagen. Aber keine Kritik dahingehend. Aber das Stadion war schon mächtig, als wir da den Tag zuvor ankamen. Und alles zusammengepaart mit, dass man es jetzt, was möglich hätte, sogar noch eine Liga weiter höher zu spielen, hat man dann doch schon gemerkt, dass da ein anderer Druck hintersteckte, als es die Saison war.
Eine höhere Aufmerksamkeit, also hat für Druck gesorgt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch vielleicht die Tatsache, dass man etwas zu verlieren hat plötzlich. Also die erste Bundesliga nicht gewinnen kann, sondern verlieren kann. Würdest du das?
Ja, würde ich sogar auch mitgehen, ja. Genau.
Hauke Wahl hat mal über dich gesagt, dass er sehr beeindruckt ist, der ehemalige Holstein-Kapitän, der heute in Volkspark gerade spielt. Hauke Wahl hat mal über dich gesagt, dass du dich immer an das Niveau der jeweiligen Liga angepasst hast. Was ich sehr erstaunlich finde, weil du ja nun von der vierten Liga bis in die Spitze der zweiten Bundesliga es letztendlich geschafft hast. Und vor allen Dingen auch dich immer, wenn ein Neuzugang geholt wurde, durchgesetzt hast. Hat dich Konkurrenz besonders motiviert? Hat sie dich angestachelt oder wie muss ich mir das vorstellen? Was hat er damit gemeint?
Ja, ich sah die Konkurrenz in der eigenen Mannschaft sah ich nicht als Konkurrenz. Für mich war mein Team immer sehr, sehr wichtig. Ich habe den Zusammenhalt gefördert, dass wir auch wirklich als Team auftreten. Ob jetzt einer bei mir auf der Position geholt wurde oder nicht, es war trotzdem nicht, den muss ich jetzt mal im Training da einmal auf die Füße steigen, damit die Hauptsache ich spiele. Ich habe mich dann nicht zwingend in den Vordergrund selber gestellt, sondern immer das Wohl der Mannschaft immer auch noch mit gefördert. Und dann gab es halt aber auch mal Faktoren, also vielleicht war es auch Gott sei Dank so, vielleicht sollte es so kommen. Es wurde ja mal ein Marlon Krause bei mir auf meine Position geholt, der dann Innenverteidiger, Captain wurde. Es gab einen Kingsley Schindler, der für meine Position geholt wurde, der hat auch einmal vor mir gespielt. Ich weiß gar nicht, wer noch, Tim Siedschlag, in der ersten Saison sogar in der vierten Liga, der auch dann vor mir gespielt hat. Ja, es hat eigentlich immer dahin geführt, dass trotzdem wir beide gespielt haben. Also unabhängig von der Position haben wir uns so gestärkt, so gut verstanden, dass wir auf einmal dann nebeneinander oder voreinander gespielt haben. Mhm. Und da sah ich jetzt Konkurrenzkampf nicht den großen Antrieb, mich jetzt spielen zu wollen, sondern eher das Miteinander, dass das eine geile Saison wird, anstatt dass ich Hauptsache ich spiele.
Sehr gut. Du hast zwar deine Mitspieler, hast du ja gerade sehr gut beschrieben, nicht als Konkurrenten gesehen, aber du hast auch Strategien entwickelt, um keine Schwächen zu zeigen. Und da denke ich vor allen Dingen an deine letzte Station in Osnabrück, wo du morgens der Erste und abends der Letzte warst.
In Darmstadt.
In Darmstadt, genau, sorry. Auf deiner letzten Station in Darmstadt warst du morgens der Erste und der Letzte. Erklär uns mal, warum.
Ja, das letzte Rückrundenspiel gegen Wolfsburg. Ich habe mit einer Verletzung gespielt, wo ich so im Nachgang sage, das Spiel hätte ich lieber nicht machen sollen oder die beiden Spiele sogar. Danach hatte ich sehr, sehr arg zu kämpfen mit Bonebus in meinem Knöchel, das mich eigentlich immer noch verfolgt tatsächlich. Thema keine Schwäche zeigen. Ich war immer ein Spieler, der auf die Zähne gebissen hat, egal welche Verletzung ich hatte. Das hat mich quasi auch noch mitgenommen bis nach Darmstadt, wo natürlich aber auch das Trainingspensum und alles immer mit der Zeit auch gestiegen ist. Also weniger Pausen, mehr Training, mehr Belastung als weniger Belastung. Hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich dann doch morgens nach dem Aufstehen erstmal rückwärts ins Badezimmer gegangen bin, bis ich eine halbe Stunde vorwärts gehen konnte. Bin rückwärts die Treppe runtergegangen, weil es nicht anders ging, wegen Schmerzen. Bin deswegen auch als Erster zum Training gefahren, damit mich Hauptsache keiner auf dem Parkplatz sieht. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Bin ich nicht stolz drauf, aber man muss ja Wege finden, dass man vielleicht auch noch spielt. Ich wollte keine Schwäche zeigen, wie gesagt. Deswegen war ich der Erste. Vorsichtig langsam in die Kabine gehen. Hab dann eine Ibuprofen reingeschmissen, wie es im Fußball leider viel zu üblich ist. Aber ich brauchte sie auch. Sonst wäre ich mit dem Schmerz auch nicht klargekommen, glaube ich. Hat dann ungefähr eine halbe Stunde gedauert auf dem Platz, bis ich schmerzfrei laufen konnte. Und sobald dann wieder Schlusspfiff war nach dem Training, Zähne zusammengebissen, in die Kabine reingegangen und erstmal gewartet, bis alle raus waren, damit man auch wieder rückwärts zum Auto gehen konnte.
Du hast auf der einen Seite deiner Mannschaft damit helfen wollen, aber natürlich dir auch selber. Welche Rolle hat dabei das Geldverdienen gespielt, wenn wir uns jetzt angucken, dass du dich da durchgequält hast, und zwar rückwärts?
Ja, das war so eigentlich der Druck, den ich mir selber gestellt habe. Also ich wusste, oder es wurde ja auch gesagt, beim Abwehrspieler, wenn du erstmal raus bist, bist du raus. Wenn du spielst, spielst du eine ganze Saison wahrscheinlich lang, wenn du vernünftig spielst. Und ich war immer der Spieler, auf den man bauen konnte, wo man gesagt hat, der bringt seine Leistung ab. Und das habe ich mir so verinnerlicht, dass ich selber für mich gesagt habe, ich muss halt auch immer spielen, egal welchen Preis es ist. Und ja, mit dem Druck habe ich dann selber auch in Darmstadt noch weitergelebt, definitiv.
Mhm. Unterschiedliche Formen von Druck hast du auf jeden Fall erlebt. Du hast das sehr eindrucksvoll geschildert. Vielen Dank für deine Offenheit. Inzwischen hast du deine Karriere beendet, bist als Co-Trainer in Weiche Flensburg aktiv und trainierst Kinder und Jugendliche allerdings auch. Welche Rolle spielt dabei Druck? Nimm uns da mal mit, erklär uns das mal.
Genau, abseits von Weiche Flensburg, wo ich jetzt ja Co-Trainer bin und nicht zwingend den Hauptdruck merke, obwohl unsere Saison jetzt auch nicht gut verläuft, will ich genau an dem Thema anknüpfen. Ich habe jetzt eine eigene Fußballschule aufgemacht mit dem Yannick Bültener zusammen, der jetzt auch Torwarttrainer ist. Also wir können die ganze Bandbreite auch bedienen. Wo wir uns den Themen annehmen wollen, auch gerade Kindern, die vielleicht auch schon vorhaben, in dieses Profi-Wachstum oder Profi-NRZ-Bereich reinzurutschen, sich trotzdem weiterentwickeln können, unabhängig von dem Druck. Weil was wir halt festgestellt haben, ist, dass gerade so ab 12, 13, 14 Jahre wird einem nahegelegt, entwickel dich, nimm den schwachen Fuß oder dies oder mach jenes, wird sich verbessern und letztendlich wird am Ende der Saison trotzdem geguckt, wie gut bist du. So, und ich möchte gerne da ansetzen, dass ich deinen Kindern auch weiterhelfen kann, unabhängig von dem Druck. Du kannst dich bei mir verbessern, ich lasse dich jetzt nicht links liegen, bei mir darfst du dich ausprobieren und. Genau, und da möchte ich gerne ansetzen, da ich sowieso gerne mit Kindern auch zu tun habe, selber ja, Familie, Vater, zwei Töchter. Muss ich sagen, macht das am meisten Spaß, weil man auch gerade von Kindern das ehrlichste Feedback bekommt.
Ein wundervolles Schlusswort, wie ich finde. Patrick Herrmann, vielen Dank für deine offenen Worte und dass du heute hier zu Gast bist. Alles Gute.
Dankeschön, ja.
Spannen wir mal den Bogen langsam zum Sommer. In ein paar Wochen geht's los. Wir haben schon viel darüber gesprochen, was irgendwie so ein Fußballer ausmacht. Braucht ein bisschen ein gewisses Talent, vielleicht körperliche Voraussetzungen, aber auch eben eine entsprechende Psyche am Ende. Was würdet ihr drei, Lukas Pfeiffer, Frank Weiland, Patrick Herrmann, sagen, ist am Ende der entscheidende Faktor? Oder anders gefragt, wie groß ist der Faktor Psyche am Ende dabei, um einen Spieler vorzubereiten, damit er es eben zu einer EM schafft? Lukas, möchtest du anfangen? Du möchtest erstmal weitergeben.
Alles nee, klar. Ich kann gerne anfangen. Ich versuche nur gerade irgendwie mich da rein zu versetzen. Also es ist gar nicht meine Welt. Mit der Nationalmannschaft hatte ich ja jetzt fachlich noch nichts zu tun. Ich kann nur sagen, dass in meiner Erfahrung ist halt die Kabine, glaube ich, das Entscheidende. Also dass die Jungs ein gutes Gefühl zusammen haben, wenn sie da drin sind, aber auch wenn sie rausgehen. Und wir haben ja über Überzeugung gesprochen, die eigenen Ressourcen in der Hand haben. Das kann man sicherlich gut vorbereiten. Und ich glaube, dass viele das jetzt natürlich auch belächelt haben, diese beiden Freundschaftsspiele, dass dann sofort wieder alles hochgejubelt wird. Ich glaube, dass da aber auch ganz viel Potenzial drin steckt. Weil wenn die das wirklich so wahrnehmen, so wie jetzt sind wir da, dann kann das auch so in ein Turnier mit reingenommen werden. Und das ist einfach so, auch als Trainer darf man sich da, finde ich, nicht größer machen, als man ist. Am Ende stehen die Jungs auf dem Platz und deswegen ist für mich die Kabine eigentlich das Entscheidende.
Vielen Dank. Frank, was würdest du sagen?
Ich habe es relativ leicht. Wenn ich mich auf die Psyche beziehe, sage ich, die Psyche ist das alles Entscheidende. Denn die Psyche beinhaltet natürlich nicht nur die Gedanken und die Gefühlswelt, sondern auch die komplette Wahrnehmung. Und ohne Wahrnehmung könnten wir noch nicht mal einen Schritt geradeaus machen, geschweige denn zurück. Und dementsprechend ist es schon so, dass die Psyche natürlich alles regelt, weil sie unser Schaltzentrum ist. Aber wie gesagt, da nehme ich jetzt erstmal nicht diesen mentalen Aspekt, den wir meinen, mit rein, sondern das komplette System. Aber sollte es da Schwierigkeiten geben, sollte es da so sein, dass jemand nicht im Vorbesitz seiner Kräfte ist, dann wird es immer heikel, alles einzusetzen, was man hat und den Herausforderungen zu begegnen. Aber deswegen bleibe ich bei der Psyche und mache es mir da leicht durch das große Ganze.
Wir kommen da gleich nochmal zu. Du kommst doch nicht so einfach davon.
Patrick.
Ja, ich meine, es ist auch leicht gesagt, noch bin ich nicht so ein Cheftrainer, auch in der Nationalmannschaft. Werde ich vielleicht auch nie werden. Nichtsdestotrotz, nach so einem verkorksten Jahren von der Nationalmannschaft muss man schon, finde ich, trotzdem die Erwartungen ein bisschen senken, der Mannschaft Luft zum Atmen geben. Ich glaube, daraus hinaus kann was Großes entstehen. Aber wenn man jetzt direkt wieder die Erwartungen und den Erfolg wieder hoch ansetzt, jetzt wollen wir den Pott vielleicht holen oder wie weit wollen wir kommen, baut man schon direkt wieder Druck auf. Druck herausnehmen, wie gesagt, Erwartungen bis nur herabsetzen, Fehler erlauben vor allem auch, ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz.
Und den Geist von Malente.
Und den Geist von Malente.
Genau, vielleicht nehmen Sie noch einen Umweg, das wäre doch toll.
Ja. Ja, ein spannendes Gespräch, wie ich finde, Sascha. Was hast du denn mitgenommen aus diesem Gespräch?
Ja, in erster Linie habe ich mich vor allem über die Offenheit gefreut, das muss ich schon sagen. Alle sind doch sehr persönlich in ihren Ausführungen gewesen und haben uns wirklich tiefe Einblicke gewährt. Beeindruckt hat mich, dass deutlich wurde, wie sehr gerade auch bei Patrick Herrmann in erster Linie der Mannschaftserfolg und nicht der persönliche im Vordergrund stand. Ich kenne natürlich Patrick Herrmann und weiß um seinen Status als Fußballgott, aber es hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Deutlich wurde aber auch, wie groß der Leistungsdruck tatsächlich ist und wie sehr man damit zu kämpfen hat. Toll fand ich, dass uns Frank Weiland praktische Tipps mitgegeben hat. Denn machen wir uns mal nichts vor, auch wir Normalos erleben alle Drucksituationen in unserem Alltag.
Mir ist immer noch in Erinnerung, wie Lukas Pfeiffer von seiner Zeit nach seiner Entlassung gesprochen hat und wie Patrick Herrmann erzählt hat, wie er mit Schmerzen rückwärts laufend zum Training humpelte. Was mir auch hängen geblieben ist, ist der Tipp von Frank Weiland. Vor dem Training die Sachen auf einen Zettel schreiben, die mich in dem Moment beschäftigen. Das habe ich tatsächlich auch meinem Mitbewohner erzählt. Der hat in der Verbandsliga um den Aufstieg gespielt und schreibt nebenbei auch seine Masterarbeit. Und das ist auch mein Kriterium, was es für ein Sommermärchen 2.0 braucht. Den Druck müssen Profis standhalten oder im richtigen Moment ausblenden können. Was sagst du?
Ja, ich glaube, dass niemand nominiert wurde, der nicht diesen Druck auch aushalten kann. Für mich wurde vielmehr einmal mehr deutlich, für große Egos ist einfach kein Platz. Es wird nicht das Team mit der größten fußballerischen Qualität gewinnen. Die besten Chancen haben die Mannschaften, wo das alte Motto gelebt wird, 11 Freunde müsst ihr sein. Wenn auch nur für den Moment, der inklusive Vorbereitung eben rund 6 Wochen dauert.
In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Fanbindung. Was macht der DFB, um mehr Fans in die Stadien zu bekommen? In diesem Sinne, mach's gut, Sascha, bis nächste Woche und schlaf gut.
Du auch, Tillmann. Ich freue mich auf nächste Woche.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Hosts: Sascha Bodo-Sievers und Tillmann Wrede. Redaktion: Kevin Dittmann, Philipp Nicolai, Sascha Bodo-Sievers, Kirsten Stünkel und Tillmann Wrede. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünkel. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inga Kausch und Live Center SAZ. Video: Lukas Benker und Finn Marquardt. Cover: Tinette Kehler. Und ein besonderer Dank geht an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark und unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund.